Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und außergewöhnlicherweise habe ich heute nicht eine Talk-Gästin, denn diejenigen, die die letzten Male die Podcasts gehört haben, haben mitgekriegt, wir hatten schon ganz schön weibliche Themen. Und heute will ich alles anders machen, das war schon angekündigt, wir machen heute ein echtes Männerthema. Und deswegen habe ich auch zwei Experten ihres Fachs dabei, nämlich einmal einen Arzt, der sich primär um Männer kümmert und einmal einen Mann, der einfach Mann ist. Und die beiden sind eben hier meine Talkgäste heute und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Christoph, schön, dass du angereist bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Dirk.
Ja, herzlichen Dank.
Die beiden Männer sind tatsächlich diejenigen, die unterschiedlicher vielleicht nicht sein könnten von ihrer Expertise her, weil Christoph von der Horst, du bist Urologe deines Zeichens, angereist heute aus Kiel, hast in Kiel Uni an der Kieler Uni Medizin studiert, hast dort lange gearbeitet, hast viel Erfahrung sammeln dürfen, bevor du dich dann 2010 mit eigener Praxis niedergelassen hast. Und wir haben uns über Instagram kennengelernt, weil ihr auch einen tollen Account habt, wo man einfach immer sieht, was bei euch in der Praxis los ist. Und Dirk, du bist hier bei mir auch mit in Begleitung.
Ganz genau. Ich bin Patient, 62 Jahre. Genussmensch, würde ich sagen, mein Leben lang immer viel unterwegs gewesen, immer sehr unregelmäßig auch gegessen und getrunken, aber von beiden immer gerne auch ein bisschen mehr und freue mich, dass Heike mir bei meiner Ess- und Trinkroutine sehr viel geholfen hat.
Und du bist, also ich mache das sehr gerne, Dirk, und du bist auch Initiator dieses Dreiergesprächs, denn man muss es ehrlicherweise sagen, wir haben häufiger mal weibliche Themen, gerade in der letzten Zeit, und da warst du derjenige, der ein treuer Zuhörer auch dieses Podcastes ist und gesagt hast, so, wir würden jetzt gerne auch mal ein Männerthema haben. Und das wollte ich natürlich so genau umsetzen, weil ich habe das gehört, was du gesagt hast, dass wir vielleicht auch ein bisschen viel lachen, wobei ich das Lachen so schön finde. Du aber wiederum sagst, manchmal sind die Frequenzen zu hoch. Also, wir wollen das heute auch humorvoll nehmen. Wir gehen manchmal ganz schön ins Eingemachte aus meiner Sicht, also aus weiblicher Sicht. Und dennoch finde ich das Thema sehr, sehr spannend, was wir haben. Aber bevor wir starten, Christoph, interessiert uns natürlich auch immer, was du so isst und was du so gar nicht isst. Also als in unserem Podcast, dem Schnack und Snack, geht es natürlich immer darum, was snackst du eigentlich gerne im Alltag?
Liebe Heike, nochmal wie gesagt, vielen Dank. Ich war sehr überrascht, als du mich angerufen hattest und wir über das Thema gesprochen hatten. Einfach um es nur nochmal aufzunehmen und dass wir dann gesagt haben, laden wir doch Dirk mit ein und dann gucken wir mal, was draus wächst. Mhm. Also ich bin sehr gespannt. Und zum Thema Snacken, eigentlich ist das gar nicht so richtig so ein Thema bei mir, zu snacken. Ich würde fast sagen, wenn ich snacke, ist es fast immer eine Hauptmahlzeit. Mhm. Häufig ist es so im beruflichen Alltag, dass man sich dann doch mittags irgendwie einen Snack gönnt. Und mein Lieblingssnack kommt dann tatsächlich von meinem guten Freund und Mitkollegen, Hannah Massert, Dr. Massert, der uns dann, wenn wir zusammen OP-Tag haben, so ganz leckere vegetarische Wraps macht. Und das ist dann mein Lieblingssnack.
Das heißt, dein Kollege sorgt für euer Wohl in der
genau,
Praxis?
Genau. Ich kenne die Probleme von Dirk, dass man gerne isst und trinkt und dass man das Leben genießt. Und irgendwann haben wir dann so den Dreh gefunden und gesagt, es geht irgendwie so nicht weiter. Und haben dann versucht, auf der Arbeit dann auch so ein bisschen die Schraube zu drehen und da uns gesunde Sachen mitzubringen. Und manchmal tauschen wir die Brote und das ist dann ganz nett.
Ja, sehr vorbildlich, weil das ist das, was man irgendwie im Alltag, gerade wenn wir auch mit Medizinern zu tun haben, ja merken, wie euer Alltag so ist.
Das ging jahrelang auch anders. Also wir haben es wirklich bewusst umgestellt, weil wir gemerkt haben, es ging irgendwie nicht mehr.
Habt ihr früher immer Pizza gegessen?
Ja, am Kiosk dann das eine oder andere Schnitzelbrötchen oder Mettbrötchen oder eine Currywurst dann regelhaft und das ist jetzt alles gestrichen.
Ja.
Genau.
Immer?
Naja, also auf der Arbeit versuchen wir es zu vermeiden. Okay, so. Ja. Also der Snack mit der Currywurst, die gibt es sicherlich.
Immer mal wieder. Ja. Ne? Dirk, jetzt muss ich dich fragen, ja natürlich, unter laufendem Mikrofon, snackst du gerne?
Nein, gar nicht. Ich hab eine Ernährungsberaterin, die hat mir das abgewöhnt und hat mir das ausgeredet. Und das ist eine Sache, die ich erstaunlicherweise auch ziemlich gut durchhalte. Und ich halte mich an die drei Mahlzeiten und esse dann da ein bisschen mehr und muss dann zwischendurch auch nichts mehr essen. Mhm. Und widerstehe den meisten Anreizen, muss man so sagen.
Ja, und du sagst es ganz bewusst den meisten, ne? Weil wir wollen nicht päpstlicher werden als der Papst, wenn es darum geht. Gleichzeitig wissen die meisten schon, und ihr ja scheinbar auch, dass Snacken nicht so das Beste, das Gelbe vom Ei ist, um in unserer Sprache zu sagen. Andersrum möchte ich fragen, Dirk, was kommt dir denn mittlerweile so gar nicht mehr in die Tüte? Was hat sich geändert?
Also ich hatte nie Probleme damit, Süßigkeiten wegzulassen. Wenn ich mal irgendwo ein gutes Stück Schokolade esse, sowas Hochwertiges, ist es was anderes, aber selten. Ich habe manchmal Probleme, an einem Stück Kuchen vorbeizugehen, aber Süßigkeiten brauche ich gar nicht. Mhm. Und alles, was auch so Chips und ähnliche Sachen angeht, mit Ausnahme von Nüssen, die kann man jetzt ja auch wieder essen, brauche ich alles nicht. Mhm. Ist alles gut, kommt mir gar nicht in die Tüte.
Ja, ich muss schon sagen, du hast, seit wir uns kennengelernt haben, ganz schön viel auf den Kopf gestellt. Mhm. Und bei dir, kommt dir irgendwas so gar nicht in die Tüte, wo du sagst, nee, das will ich nicht essen, will ich nicht kaufen?
Ja, da bin ich auch ganz bei dir, muss ich sagen, diese Süßigkeiten-Snacks, das ist mir am wenigsten schwer gefallen, das in meiner eigenen Erziehung sozusagen wegzulassen. Also ich denke da an Mars-Riegel, Snickers-Riegel und so Geschichten. Das kommt mir eigentlich ehrlich gesagt nicht in die Tüte.
Ja.
Da warte ich lieber, bis ich irgendwo was anderes zu essen finde. Aber die schmecken mir tatsächlich auch irgendwie nicht mehr. Früher habe ich die auch gegessen.
Ja.
Aber
wenn man das jetzt isst, dann kommt es einem unglaublich süß.
Ja.
Kommt einem unglaublich süß, von das machen wir.
Es ist so wunderbar, wie sich Geschmäcker verändern können. Ja. Ne? Also das, was man als Kind auch noch super toll fand, kann man auch schon gar nicht mehr essen. Und man sagt, wow, gerade diese süßen, sauren Sachen oder so. Also es verändert sich viel und manchmal kann man es auch initiieren, weil man einfach merkt, es tut einem gar nicht mehr gut. Wenn ich dich, Christoph, frage, wir haben uns ja eben über Insta kennengelernt, das Vorgespräch war super aufschlussreich schon. Da hat man schon ganz schön viel Leidenschaft für deinen Beruf rausgehört. Du bist Mediziner geworden. War das schon immer dein Plan? Und war speziell auch Plan, Urologe zu werden? Oder wie ist das gekommen?
Also typische Kindheit-Jugendtraum, Urologe zu werden, gibt es glaube ich nicht, so wie Pilot oder Baggerfahrer.
Ja.
Das sind ja viele Umstände, die da irgendwie im Leben eine Rolle spielen. Man kann jetzt blöde Sprüche kloppen, falsche Freunde, die einen in die falsche Richtung gegeben haben, dass man als Urologe endet. Aber Medizinstudium war sozusagen in der Schulzeit dann irgendwie Thema und hat dann auch angefangen, aber natürlich nicht mit dem Vorhaben, Urologie oder Urologe zu werden. Wie wahrscheinlich viele wusste ich gar nicht, was das ist in dem Alter. Ich habe mich für Sport, Biologie interessiert, Orthopädie fand ich super interessant, wollte dann Neurologie gerne machen, habe dann da auch meine Doktorarbeit gemacht und habe dann aber im klinischen Alltag nachher sozusagen zum Ende hin festgestellt, dass es vielleicht doch nicht so ganz meine Welt ist. Und bin dann über verschiedene Umwege, wie gesagt, bin an Leute geraten, die mich sehr begeistert haben, die dann wiederum Urologen waren für das Fach, sodass ich dann irgendwann am Ende des Studiums, wo ich mich dann entscheiden musste, zu meiner Frau gegangen bin. Ich hatte schon eine Stelle in der Neurologie, habe gesagt, ich kann das nicht machen. Alles war ausgerichtet, ich will jetzt Urologie versuchen. Und dann ging die Reise los im Prinzip. Dann hatte ich dann jemanden, der mich an die Hand genommen hat und dann hat es Spaß gemacht. Und dann kommt man ja in so ein Fach rein, was man vorher gar nicht so recht einschätzen kann, was das bedeutet. Es ist ja hochtechnisiert. Wir haben viel Diagnostik, Patienten von jung bis alt, Männer wie Frauen, es ist sehr viel Operationen. Und das hat mich dann begeistert und dann bin ich dabei geblieben. Mhm. Und so ein bisschen ist es ja jetzt in der Situation, dass ich sowohl in der Klinik viel arbeite, aber eben auch in der Praxis den direkten Kontakt zu den Patienten habe, die dann auch immer wiederkehren. Auch die Patienten, die wir im Krankenhaus behandeln, sehen wir wieder. Das ist halt der Unterschied zu Leuten, die nur in der Praxis oder nur im Krankenhaus arbeiten. Und über die Jahre hat man da schon auch gute Kontakte mit seinen Patienten und viele Lebenswege begleitet. Das ist schon gut.
Ja, also das habe ich auch im Vorgespräch so rausgehört, dass dich dieser Bezug zu Menschen eigentlich am meisten fasziniert, oder?
Ja, ja.
Also zu begleiten und wahrscheinlich auch viel zu helfen, oder?
Das ist ja der grundsätzliche Job eigentlich, zu helfen, den Leuten zur Seite zu stehen. Wir haben ja auch unangenehme Krankheitsverläufe zu begleiten tatsächlich, aber da wollen wir dann auch gerne da sein für die. Und das ist eben die Freude, die man hat und dass man, wenn der Patient kommt, den man viele Jahre gesehen hat, dass man einen kurzen Schnack halten kann und weiß, genau, kennt die Familie vielleicht sogar und das zeichnet irgendwie, glaube ich, auch unseren Beruf aus.
Ja, also und ich glaube, das unterscheidet auch den den Doktor und Arzt, den man konsultiert vom Mediziner im klassischen Sinne, weil das, was man jetzt selber merkt, was tut einem am besten, ist, wenn man mit jemandem reden kann und der ein Ohr hat, oder? Was
unbedingt, sagt? Unbedingt, ja. Ja, wirklich. Der sich in einen hereinfühlen kann, ich meine, so wie ein guter Hausarzt das eben auch kann, der vielleicht schon die Familie kennt oder so.
Genau.
Und das ist wichtig, klar.
Ja.
Da ist natürlich immer die große Krux, hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, diese Sekunden- oder Minutenmedizin. Ne? Man hat ja relativ enge Zeitfenster, die man sich setzt, weil die über Honorierung wollen wir nicht sprechen sozusagen aktuell, aber wenn man sich das nicht so einteilt, dass man sich die Zeit nimmt für die Leute, für bestimmte Situationen, es gibt natürlich schwierige Tumorfälle, die man länger besprechen muss als eben die Nachkontrolle, nach die zigste Nachkontrolle nach so und so vielen Jahren, wo man die Leute kennt, und wenn man sich das ein bisschen einteilt, dann ist es auch für alle befriedigend, man kann Vertrauen fassen. Man lernt die Leute kennen und hat nicht immer die Uhr im Nacken.
Genau, und das ist das, was man als Patient ja komplett merkt, weil auch wie ein Zeitmanagement ist. Und das ist ja unser Thema gewesen vorhin im Vorgespräch auch, dass du nochmal gesagt hast, dass da steckt ganz schön viel hinter. Ja. Ja. Und das merkt man als Patient oder Patientin natürlich auch. Wer kommt denn zu dir? Also du hast eben schon gesagt, Männer und Frauen kommen zu dir.
Alles.
Alles. Und alles dazwischen, okay.
Alles dazwischen kommt auch tatsächlich und es kommt von jung bis alt und die Mehrzahl ist Männer, ganz klar. Das liegt daran, dass sie einfach urologisch interessant mehr Organe haben als Frauen, aber wenn wir über Nieren, Blase bis zur Prostata hin, ist ja erstmal jeder gleich sozusagen. Ja. Wir haben auch Transsexuelle, die wir betreuen und Kinder. Urologie ist das Fach mit den meisten angeborenen Fehlbildungen tatsächlich. Nicht alle müssen behandelt werden, aber es ist tatsächlich so, es gibt viel Nierenfehlbildungen und Ähnliches. Das betreuen wir von bis. Also wir haben sozusagen alle, in unserer Praxis zumindest, alles betreuen wir, was irgendwie mit dem Urologiefach zu tun hat.
Das heißt, wir könnten jetzt eine Podcast-Folge machen, die über mehrere Tage wahrscheinlich geht, weil du so viele verschiedene Patienten hast.
Genau, könnte ich viel erzählen. Aber man wird sozusagen als
Neugier.
Man wird als Frau sozusagen nicht alleine bei uns im Wartezimmer sein, sondern es wird auch mal eine Frau entgegenkommen.
Ja, ja, ja. Also klar, wenn du was mit den Nieren hast, das habe ich selber auch schon mal erlebt, dass ich checken musste, ob meine Nieren in Ordnung sind. Und dann war ich auch beim Urologen und dann habe ich auch erstmal gedacht, stimmt, zu welchem Arzt geht man eigentlich, wenn man was mit den Nieren hat? Weil das ist, leuchtete mir erstmal gar nicht ein, zu einem Urologen zu gehen, bis ich mich dann eben auch schlau machte damals und dann eben bei einem Kollegen von dir in Hamburg landete. Sag mal, und was beschäftigt deine Patienten, wenn du das jetzt so in so eine Hierarchie setzen müsstest, was beschäftigt die am meisten?
Da habe ich schwer drüber nachgedacht. Ich finde das ehrlich gesagt auch schwierig, also zu beantworten, was sie am meisten beschäftigt. Also wir haben ja so einen Patientengut, die kommen einfach zum Gesunderhalt und wollen eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung machen, gucken, ob ihre Problemchen, die sie haben, alle ungefährlich sind. Dann haben wir, also die tatsächlich eigentlich sagen, es ist alles okay, ich weiß, ich werde nicht jünger, aber ich möchte gerne wissen, dass alles okay ist. Dann haben wir Patienten, die können nicht anders, die haben tatsächlich eine Erkrankung, Nierensteine, Blut beim Pinkeln, Koliken, Schmerzen, Entzündungen und so weiter. Also das haben wir im großen Stil. Viele haben Angst davor, dass sie eine bösartige Erkrankung haben. Wir haben ja viel Krebserkrankungen an den ganzen Organen, die wir behandeln. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass viele Leute wirklich mit so einer Angstbehaftung zu uns kommen. Es könnte was Schlimmes sein, tatsächlich. Mhm. Zumindest, wenn sie das erste Mal kommen.
Ja. Erkennst du das wieder, Dirk?
Ja gut, ich habe einen Großvater gehabt, der hatte mal Nierensteine. Und ich habe gemerkt, wie wahnsinnige Schmerzen der gehabt hat. Und weil die dann irgendwie, ich sag mal, dann auskristallisiert waren oder wie immer das heißt. Und ich wusste es aber eben bis eben auch nicht, dass man dann zum Urologen geht, ganz ehrlich. Und ja, ich denke mal, die meisten kommen einfach, weil ich meine, mit zunehmendem Alter man natürlich auch nicht mehr alles so gut funktioniert und man dann eben zum Thema Krebsvorsorge dann sowieso letztendlich zum Urologen muss, wie eben auch zum, wir auch mit dem vielleicht zum Proktologen muss. Und das ist dann aber, ich sag mal, eine Sache, die man wahrscheinlich ab in der Regel, wenn man sonst gesund ist, vielleicht ab 50 sowieso macht.
Was sind denn so Empfehlungen, ab wann man?
Also 50 ist schon ein gutes Alter, 45 ist so, würde die gesetzliche Krankenkasse empfehlen. Das hängt auch so ein bisschen von der Familiengeschichte ab. Du hast es ja gesagt, jeder hat ja so sein genetisches Risiko. Wenn jetzt die ganze Familie angenommen Prostatakrebs hätte, Vater, Onkel, Geschwister und so weiter, dann würde man sagen, das ist doch relativ stringent und früh anzufangen tatsächlich. Mhm. Aber ansonsten ist so der übliche Gang eigentlich so mit 50, 45, 50 eher so. Ja. Was natürlich ein deutlicher Unterschied ist zur Frauenwelt.
Genau, also, ja.
Bis dahin weiß man ja eigentlich nicht, wie eine urologische Praxis von innen aussieht. Ja. Das ist ja eine große Blackbox.
Ja. Ja,
wenn man informierter Mann ist, so wie du, Dirk, der dann dahin geht und sagt, okay, ich lasse das einmal checken, das gehört sich so, ist es, glaube ich, fällt es nicht allen so leicht.
Ja, also wir als Frauen gehen ja zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin, wenn wir irgendwie merken, wir werden fruchtbar, wir wollen verhüten, dann ist das irgendwo zwischen 10 und 20 in der Regel. Wäre es wünschenswert, dass Männer auch so früh kommen? Also ist das notwendig?
Na, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es notwendig wäre, aus medizinischer Sicht jetzt ab 20 da regelmäßig die armen Jungs sozusagen immer zum Urologen einzubestellen. Das ist ja auch irgendwie eine komische Situation am Ende. Aber ich glaube, bei Männern ist es ganz ähnlich. Wenn es über Verhütung geht, kommen die. Mhm. Also wenn die anfangen, über Vasektomie nachzudenken, über eine Sterilisation, das ist meist so mit Mitte 30, dann gehen sie das erste Mal in die urologische Praxis, lassen das machen. Und sagen, fragen dann, ja, wann muss ich denn mal kommen? Und dann kommst du mal in 10 Jahren wieder.
Ja.
Die meisten kommen dann auch tatsächlich. Ne? Aber ich glaube, es ist nicht notwendig, dass jetzt ein 20-Jähriger da im Rhythmus kommt. Wichtig ist da die Aufklärung in den Jugendpraxen, in den Kinderarztpraxen. Es gibt ja auch für Jungs diese HPV-Impfung mittlerweile, die bei Frauen ja Standard sind. Die HPV, dieses humane Papillomvirus, was bei der Frau im hochgradigen Verdacht steht, Gebärmutterhalskrebs zu verursachen, und die Mädchen sind schon viele Jahre geimpft worden, damit das eben nicht auftritt, und dadurch konnte echt dieses Karzinom auch erheblich gesenkt werden im Auftreten. Aber um diese Impflücke zu schließen, für die Jungs ist es eigentlich nicht so ein großes Thema. Müssen eigentlich die Jungs auch geimpft werden, vor dem ersten Geschlechtsverkehr, also vor der Pubertät idealerweise. Und dann wird es auch von der Krankenkasse bezahlt. Und das läuft aber alles bei den Kinderärzten eigentlich. Ne? Und irgendwann geht es dann zum Urologen, deswegen muss man nicht regelhaft dahin. Irgendwie.
Ich habe gerade wieder was gelernt. Also ich hab mir auch zwei Söhne. Das war vor, ich sag mal, 15 Jahren oder so, glaube ich, noch kein Thema.
Nee, das ist auch tatsächlich neu. Also vor 15 Jahren, ich weiß gar nicht, bei den Mädchen, glaube ich, schon irgendwann ging das los. Aber seit ein paar Jahren ist es dann jetzt auch erst bei den Jungs.
Ah ja.
Tatsächlich.
Du hast das gesagt eben, das ist ja auch eine komische Situation, zum Urologen zu gehen. Was befürchten denn Männer am meisten, wenn sie zu dir kommen? Oder reden die darüber, was sie befürchten? Oder wäre das eher so von dir vorausgesetzt, dass...
Ja, also ich gehe da eher sachlich mit um, mit der ganzen Sache. Aber man kann sich ja vorstellen, dass es ja schon eine komische Situation ist, dass man plötzlich sich nicht ganz nackt ausziehen muss, aber man muss ja sich entblößen an Stellen und sich womöglich da anfassen lassen. Von einem Mann sozusagen oder von einer Frau vielleicht als Ärztin, wo man sich das normalerweise aussucht, wer das tut, und hat vielleicht sogar noch Angst davor, dass es weh tut oder dass vielleicht noch eine weibliche Arzthelferin oder sowas mit im Zimmerchen ist.
Ich glaube, dass zu der Erektion kommt.
Nee, das glaube ich nicht, aber das ist schon irgendwie ein schambehaftetes Thema, sei es einfach irgendwie eine komische Situation. Und da ist es, glaube ich, an uns Urologen, diese Situation so ein bisschen aufzufangen und eben das nicht zu streng alles zu sehen, sondern ich glaube, dass wir das betrifft nicht nur uns in unserer Praxis, sondern überall, dass man diese Situation versucht, so ein bisschen aufzubrechen, damit die Leute eben auch merken, es ist alles halb so wild, es ist nicht so schlimm und irgendwie ist es auch ganz normal.
Mhm. Kannst du dich noch an deinen ersten Besuch erinnern beim Urologen? Also
war ich, denke ich mal, 50 oder so und eben auch aus Gründen der Vorsorge. Und ja klar, das ist genau das, was Chris auch gerade beschrieben hat. Ne? Das ist man einfach nicht gewohnt, und egal wie man aufgewachsen ist und wie freizügig man aufgewachsen ist, ist das eine komische Situation. Mhm. Und das macht auch keinen Spaß.
Mhm. Ja, man weiß ja auch nicht so genau, was passiert da jetzt
eigentlich.
Bis man es dann erstmal erlebt hat, dass es eben nicht ganz so schlimm ist.
Aber ich erinnere das von Zahnmedizinern, die irgendwann anfingen, weil das ist ja ähnlich unangenehm, wenn die da irgendwelche Geräte nehmen und das wehtun kann oder unangenehme Geräusche zumindest macht, dass die erklären, was macht der Bohrer jetzt, wie lange bin ich ungefähr am Zahn, es kann jetzt 5 Sekunden wehtun, das geht sofort vorbei. Die beschreiben also ihr Tun, um den Patienten oder die Patientin zu ermächtigen, das einschätzen zu können, was jetzt passiert. Ist das etwas, was du auch übernommen habt oder was ihr als Mediziner in der Urologie übernommen habt, dass ihr redet mit den Patienten, aufklären, also dieses Reden, was los ist, was man macht?
Also ganz wichtig. Also es wird so viel geredet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Bei Urologen wird so viel geredet über alles. Und auch wenn es während der Untersuchung stattfindet, es muss dann noch nicht mal über die Untersuchung sein, das kann der letzte Fußballspieltag sein oder das Hobby oder irgendwie so, dann sind die Leute tatsächlich so abgelenkt, dass es eine sehr viel entspanntere Atmosphäre ist. Wir werden natürlich vor jeder unangenehmen Untersuchung vorwarnen, tatsächlich, aber das funktioniert und das muss man halt auch machen.
Ich denke auch, also dieses Aufklärende ermächtigt halt jeden Patienten mitzumachen oder auch zu sagen, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Also das ist ja auch sowas. Christoph, du, Dirk, hast vielleicht die Podcast-Folge auch gehört mit Professor Dr. Nicola Baum über sexuelle Dysfunktion. Und in unserer Ernährungswelt ist der Nicolai Worm einer derjenigen, der sehr, sehr früh an Themen dran ist. Und deswegen auch die sexuelle Dysfunktion jetzt wahrscheinlich viel früher aus Ernährungssicht angeschaut hat, als es Mainstream in der Ernährung ist. Er hat damals in dem Podcast gesagt, wir können halt eigentlich aufzeigen, dass es 3 verschiedene Bereiche gibt. Also die Ernährungswelt, da geht es insbesondere darum, dass die Einlagerung von ektopem Fett, also Fett auch in den Genitalien, bei Frauen wie bei Männern eben auch zu sexuellen Dysfunktionen führen kann, eben in der Hormonbildung eben auch Störungen geben kann. Sprich, abgekürzt, es gibt etwas aus der Ernährungssicht, was man verändern kann. Dann gibt es natürlich psychologische Ansätze, die zur sexuellen Dysfunktion bei Frauen genauso wie bei Männern führen kann und eben auch medizinische. Aus medizinischer Sicht, was ist da vor allem anzugucken oder zu hinterfragen in der sexuellen Dysfunktion?
Also aus der rein organischen Störung, ich bin ja nun kein Sexualtherapeut, wir haben ja oft junge Männer, die sozusagen Schwierigkeiten haben, sich einzusortieren mit ihrer Erektionsfunktion, und das ist sicherlich dann ein nicht organisches Problem, was sicherlich auch in kompetente Hände gehört, tatsächlich, und da gilt es an uns, das rauszufiltern. Aber aus medizinischer Sicht muss man ehrlicherweise sagen, ist die Erektionsstörung eigentlich das Ende der Fahnenstange von dem Raubbau, den man die Jahre vorher betrieben hat, sozusagen, sagen wir, koronare Herzkrankheit, Diabetes, alles, was durch schlechten Lebenswandel, Fehlernährung sozusagen passieren kann, spiegelt sich das wieder. Mein alter Chef hat immer gesagt, die Erektionsstörung ist die Wünschelrute der koronaren Herzkrankheit. Die kleinen Gefäße im Penis sind vom Durchmesser deutlich, deutlich geringer als die Endgefäße am Herzen. Und wenn es losgeht mit Arteriosklerose, ist das Erste, was hängt, dann der Penis, das hängende Mittelstück sozusagen. Und dann wird es Zeit, den Leuten auch zu sagen, es ist schön, wenn du zu mir kommst und ich kann gucken, ob deine Prostata funktioniert. Aber das kann ich nur symptomatisch beheben mit Viagra und was es da so gibt. Aber die Ursache und ob da noch was Ernsthafteres dahinter steckt, also die ernsthafte Erkrankung, die musst du beim Kardiologen oder Internisten checken lassen, und die Ursache kannst du nur selber beheben. Und wenn da Leute sitzen, die stark übergewichtig sind, und dann kann man denen auch ins Gesicht sagen, oder ich bin dann mal so frei zu sagen, versuch mal 10 Kilo runterzukriegen, ich weiß auch nicht, wie es gehen soll, aber du wirst merken, das wird wieder besser werden.
Ja, genau.
Und das ist das, was man auch wieder gespiegelt bekommt, das funktioniert.
Das ist ja dann eben die Zusammenarbeit mit anderen Therapeuten, mit denen du auch zusammenarbeitest, wie Ernährungstherapeuten oder eben auch Sportwissenschaftlern, Sporttherapeuten, dass man eben wieder in die Bewegung kommt und dieses, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, das Abspecken, weil wir machen einen großen Unterschied. Das Abnehmen könnte ja auch die Muskelmasse sein. Das ist nur ja die Goldmasse in unserem Körper. Das heißt, wir wollen ja eigentlich, dass das, was auch zu koronaren Herzerkrankungen, zum Diabetes führt, ist ja nicht die Muskelmasse, das Gewicht der Muskelmasse, sondern das Gewicht des Fettes. Und das gilt es zu reduzieren. Ein anderes Thema, auf das du mich aufmerksam gemacht hast, weil ich so gar nicht in dem Thema bin, nur eben immer merke, dass angefangen bei meinem Vater und auch bei meinem Partner mittlerweile, dass der sagt, ich muss anhalten und jetzt. Ich muss jetzt aufs Klo. Und das, du lachst schon lächeln. Mein Vater war da ganz rigoros und ich habe das damals natürlich als junges Mädchen überhaupt nicht verstanden, was dahinter steckt. Du hast es jetzt mir erklärt. Sag mal, was ist das?
Jeder Mann, glaube ich, oder eine ganze Reihe von Männern erleben das mit zunehmendem Alter, dass Veränderungen auftreten beim Wasser anhalten, also beim Pinkeln, sage ich mal, beim Wasserlassen, das loszukriegen oder nicht. Und das ist eben auch wichtig, dass wir als Urologen, es ist ja immer viel in den Medien, es geht immer um Prostatakrebs, aber es geht eben nicht nur um Prostatakrebs, sondern es gibt ja auch häufig genug das Problem, dass mit dem Älterwerden aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen die Prostata bei dem einen oder anderen größer wird und dann anfängt, störrisch da die Blase zu beeinträchtigen. Das, was eben dazu führt, dass man nachts vielleicht gestört wird und auf Toilette muss, dass man eben sich überlegt, wo sind die nächsten Toiletten, trinke ich nicht so viel, wenn ich ins Theater muss oder wenn ich auf Reisen gehe und so weiter. Und das ist eben tatsächlich auch ein wesentliches Thema, weshalb die Menschen zu uns kommen und sagen, okay, jetzt nervt es wirklich. Mhm. Alle nehmen es ja lächelnd zur Kenntnis, dass es irgendwie nicht mehr über den größten Zaun geht beim Pinkeln, aber das
ist lustig, weil wir haben Podcast und wir werden ja nicht gesehen, aber Dirk nickt die ganze Zeit mit kräftigem Kopf. Das heißt, in deinem Freundeskreis kennst du diese Themen
auch. Ich bin auch Teil des Freundeskreises. Ja. Und ich gehöre definitiv zur Gruppe, die immer gerne wüsste, wo das nächste Klo ist. Und es ist, überfällt einen im Grunde, nicht? Und obwohl man, das hat auch mit dem, ich sag mal, gesunden oder ungesunden Lebenswandel, glaube ich, nicht viel zu tun. Aber es überfällt einen auf einmal. Und ich habe es nicht in der Familie gehabt. Und nun weiß ich eben von mir selber, von Freunden, dass das einfach ein Thema wird, nicht? Mhm. Und es ist extrem lästig und es nervt wirklich. Und unter anderem deshalb geht man dann eben auch zum Proktologen, um sich da helfen zu lassen.
Die Frage, die ich an dich habe, ist, der Dirk hat gerade zwei Dinge gesagt. Das eine ist, der Lebenswandel ist der Aussage kräftig oder hat der einen Einfluss? Und das andere ist, was ist das eigentlich organisch, was da zum immer pinkeln lassen führt?
Also es ist eben die Vorsteherdrüse, die Prostata tatsächlich. Und die meisten wissen ja gar nicht, wo sitzt sie eigentlich, und irgendjemand hat sich das überlegt, dass sie zwischen Harnblase und Harnröhre, also um die Harnröhre rum, unter die Harnblase gesetzt wird, unmittelbar vor den Schließmuskel. Und eigentlich ist die Prostata, wofür ist sie denn da, weiß man ja auch nicht so genau. Mhm. Ne? Man hat sie irgendwie und ist dafür da, dass die Samenzellen beweglich bleiben, dass man Kinder zeugen kann. Dafür braucht man die Flüssigkeit aus der Prostata. Ein Großteil der Ejakulatflüssigkeit kommt aus der Prostata. Mhm. Und dafür ist es ja eigentlich ganz gut positioniert, da wo sie sitzt. Unmittelbar direkt, wo es dann irgendwie rauskommt. Dann ist ja aber irgendwann die Arbeit getan. Man hat sich vielleicht fortgepflanzt oder eben auch nicht, aber Kinderwunsch ist kein Thema mehr. Und dann wird man älter und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen wird die Prostata bei dem einen oder anderen dann größer. Mhm. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, man wird älter und eigentlich wird immer alles kleiner und lässt nach, und nur die Prostata wird bei manchen größer. Ne? Warum sozusagen? Ja, unter die Ohren. Ja. Oder die Nase oder die Verhältnisse, ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall jeder Zweite, und je älter man wird, desto häufiger wird es. Und 75-Jährige haben 75% wahrscheinlich eine vergrößerte Prostata. Mhm. Das heißt aber nicht, dass alle Probleme damit bekommen. Aha. Es ist halt einfach diese dusselige Position um die Harnröhre rum. Und wenn die Prostata dann anfängt, die Harnröhre einzuengen, dann wird es halt für die Blase schwieriger, alles wieder rauszubekommen. Und das führt wiederum zu einer Veränderung der Empfindlichkeit der Harnblase. Also man kriegt dann möglicherweise schneller das Signal, jetzt muss es aber auch losgehen, dass man einfach nicht mehr so viel Zeit hat vom Harndruck bis zum Toilettengang. Dass man nachts häufig wach wird, dass man das Gefühl hat, man kriegt es auch nicht richtig leer, die Blase. Und das sind eben die Probleme, die dann auftreten. Und solange das alles im Rahmen des Normalen ist, sage ich mal, dass man damit leben kann, vielleicht nachts ein, zweimal hoch, dann sagen die meisten, ja, ist okay, wenn ich weiß, es schadet mir in dem Sinne nicht. Aber für uns wird es halt interessant, wenn das Leben eingeschränkt wird dadurch oder wenn Infekte auftreten oder wenn sich Resturin bildet. Dann muss man spätestens handeln.
Erst der Leidensdruck der Patienten ist eigentlich der Anlass zu handeln. Also wenn ein Patient ist.
Also der Leidensdruck auf der einen Seite, und dann gibt es natürlich medizinische Gründe zu handeln, wie zum Beispiel immer wiederkehrende Harnwegsinfektion mit Fieber, und das ist beim Mann sehr unangenehm. oder durch den Resturin.
Ist das, ich muss mal nachfragen, durch den Rückstau des Urins?
Genau, da ist immer so eine Pfütze Urin in der Blase und da freuen sich die Bakterien, das ist ein Eldorado. Und auch da können sich dann Kristalle ausfällen, sozusagen, bilden sich auch Steine in der Blase. Und im schlimmsten Falle kann es halt zur Harnverhaltung kommen, dass man den Urin gar nicht mehr los wird oder das überläuft. Also die Blase wird nicht platzen, aber dann wird es irgendwann nach draußen laufen, ohne dass man es kontrollieren kann, über die Harnröhre oder sich in die Nieren hochstauen bis zum Nierenversagen tatsächlich. Ist selten, Gott sei Dank.
Jetzt sieht man auch wieder das Gesicht von Dirk. Jetzt ist es nicht ein Nicken, sondern in einem.
Ja, also das ist, wie gesagt, selten. Das ist selten der Fall, aber das sind halt die medizinischen Notwendigkeiten, dass man da handeln muss. Ne? Also die Probleme, da kann man ja drüber schmunzeln, über die Schilderung sozusagen, aber das andere sind schon nervige, ernsthafte Erkrankungen. Ja. Das ist einfach ein lästiges Organ, ohne geht es nicht, mit ist schön, ist auch nicht schön, manchmal ist es einfach lästig.
Es ist lästig.
Wenn ich noch eine Frage stellen darf, es geht dann um die, das heißt, glaube ich, habe ich gelesen, Hyperplasie, habe ich noch nachgeguckt, ja. Wie hängt das mit den Schließmuskeln zusammen? Denn die funktionieren dann ja auch nicht mehr so, wie sie vor 20 Jahren funktionieren.
Ja, doch. Also der Schließmuskel, es gibt ja unterschiedlichste Schließmuskel, aber der Hauptschließmuskel sitzt sozusagen ganz unterhalb der Prostata. Mhm. Also wenn wir von oben gucken, haben wir die Harnblase, da sammelt sich der Urin. Da gibt es so einen vorgeschalteten Schließmuskel vor der Prostata. Dann bildet die Prostata den ersten Teil der Harnröhre. Also die geht da so mitten durch die Harnröhre, durch die Prostata. Und darunter sitzt der Schließmuskel. Aber wenn jetzt die Situation kommt, dass der Harndruck so stark wird, dass man das Gefühl hat, man kann das nicht mehr halten, dann wird in der Blase so ein heftiger Druck aufgebaut, weil das ja ein sehr starker Muskel ist, dass der Schließmuskel das unten nicht mehr halten kann. Und dann geht's los.
Und das ist auch psychisch bedingt, so ein bisschen, oder beeinflusst?
Ja, es gibt so ein Garagentor-Phänomen, sage ich mal. Ja, also wenn man sagt, ich muss jetzt dringend auf Toilette, dann komme ich nach Hause und suche mir den Schlüssel in meiner Tasche und dann reicht es nicht mehr, um den ins Schloss zu stecken und muss mir den nächsten Baum suchen.
Das kennen wir Frauen allerdings auch. Also Prostata da hin oder her, aber das, wie heißt das, Garagentor-Phänomen?
Ja, oder Ausschlüsselphänomen. Also wie gesagt, das ist schon so eine, ich weiß nicht, wie es der Psychologe nennt, so eine erlernte Hilflosigkeit ist es ja nicht, aber so ein gelernter Effekt, dass man denkt, oh Gott, jetzt kann ich es echt nicht mehr aufhalten.
Eine Konditionierung.
Ja, Konditionierung.
Ja, das ist der Moment, wo man sagt, oh, jetzt kannst du loslassen. Das ist äußerst spannend. Und das andere, was der Dirk vorhin sagte, war Lebensstil.
Ah, ja, genau. Also man fragt sich immer, woran es liegt. Woran liegt es jetzt? Warum hat der eine das, warum hat der andere das nicht? Kann man nicht beantworten, ehrlich gesagt. Also die alle haben ihr genetisches Laster zu tragen. Es gibt so Familiengeschichten tatsächlich. Wenn du sagst, deine Familie hatte Nierensteine, aber nicht Prostata vielleicht oder sowas. Aber es gibt tatsächlich, gerade wenn jüngere Männer mit einer sehr großen Prostata kommen, dann ist es häufig in der Familie so eine Geschichte. Dann ist schon der Vater oder der Opa oder wie auch immer. Mhm. Und was man aber weiß, und das betrifft aber alle Erkrankungen in der Prostata, wenn man jetzt die Vergrößerung als Erkrankung betrachtet, dann betrifft es sowohl die Krebserkrankung als auch die gutartige Veränderung, dass ein schlechter Lebensstil, also starkes Übergewicht, Konsum von Nikotin und Alkohol im großen Stil, immer zu einem schlechteren Verlauf von diesen Erkrankungen führt. Also zu einem heftigeren Auftreten von Prostatakrebserkrankungen und eben auch zu einem möglicherweise stärkeren Verlauf dieser Prostatavergrößerung tatsächlich.
Hängt die Prostatavergrößerung und das Prostatakarzinom zusammen?
Nee. Nein. Also das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe tatsächlich. Also man kann Prostatakarzinom in einer ganz kleinen Prostata haben und umgekehrt kann man eine riesig große Prostata haben, die niemals sich bösartig verändert tatsächlich.
Okay. Und ich vermute, dass die Hyperplasie, also diese Vergrößerung, wird abgetastet. Das ist wahrscheinlich was Manuelles, wie man sie diagnostiziert. Wie ist denn das beim Krebs? Wie wird denn der diagnostiziert?
Ja, da gibt es, also die Diagnostik ist immer Ultraschall tatsächlich und dieses Abtasten, worüber man sich streiten kann, wo der Urologe eben über den Enddarm versucht, die Oberfläche der Prostata einzuschätzen und ob er in der Tiefe irgendwas hat. Aber man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man eine orange oder eine mandaringroße Prostata hat und dann kommt man mit dem Finger von der einen Seite über den Enddarm daran vielleicht, dann kann ich höchstens ja die Schale tasten, aber nicht, was auf der anderen Seite ist oder eben da mittendrin. Und man kann sich behelfen mit einem Bluttest, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, ne? Dieser PSA-Test, das ist ein prostataspezifisches Antigen, das ist ein Eiweiß, was von Prostatazellen gesund wie krank gebildet wird. Mhm. Also jeder Mensch, der eine Prostata hat, bildet PSA. Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine sehr große Prostata habe, kann auch dieser PSA-Wert erhöht sein. Mhm. Also weil ich einfach viele Zellen im Körper mhm. drin habe. Oder ich habe eine Entzündung, dann habe ich viel Zellumsatz, dann kann eben auch der PSA-Wert angestiegen sein. Oder ich habe im schlechtesten Fall eine Krebserkrankung, dann teilen sich die Zellen sehr schnell und ich habe dann auch einen sehr hohen PSA-Test. Also wir nutzen ihn nicht für die Diagnostik einer Vergrößerung, aber für die Krebsfrüherkennung können wir ihn in Absprache mit dem Patienten eigentlich ganz gut benutzen.
Das heißt, man schaut sich den PSA-Wert an und macht dann zusätzliche Untersuchungen noch, um zu verstehen, ist es aufgrund einer Vergrößerung, ist es
genau.
aufgrund einer
ganz genau.
bösartigen oder gutartigen
genau.
Veränderung.
Ja, also, wenn, genau. also man schätzt das ein in Zusammenschau mit der großen Prostata, wie sie mhm. aussieht oder eben auch nicht. Und im Zweifel muss man dann weitere Schritte machen, um dann rauszufinden, mhm. ob es was Bösartiges ist oder eben nicht.
Tatsächlich. Und sind diese weiteren Schritte tatsächlich dann die Biopsie oder ja, kommt es
genau.
dazu?
Ja, also wenn man den Verdacht hätte, weil der PSA-Wert doch eine gewisse Höhe hat, mhm. würde man den Patienten anraten, zumindest um auszuschließen, dass man nicht eine Bösartigkeit hat, eine Gewebeprobenentnahme zu machen tatsächlich.
Und vorhin haben wir schon mal gesagt, wann ist ein guter Zeitpunkt für Männer frühzeitig hinzukommen? Du hast ja gesagt, Frühdiagnostik ist das große Ziel überhaupt.
Ja, genau. Also man wäre eigentlich, das Schönste wäre, wenn die Patienten so mit 45, 50 kommen mhm. würden, würden einmal diesen PSA-Wert machen und dann könnte man sehen, okay, einer, der einen sehr, sehr niedrigen Wert hat, der hat rein statistisch gesehen eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Jahren irgendeine schlimme Sache mit ihm passiert, was die Prostata angeht. Das kann man dem auch so mitgeben.
Ja.
Ob er dann sozusagen das öfter machen möchte, kann man ihm ja offen stellen. Ne? Jeder hat ja so sein eigenes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Aber wenn ich einen habe mit 45 oder 50, der schon einen relativ grenzwertigen Wert hat, kann ich ihm sagen, pass auf, das ist zwar alles noch im grünen Bereich, aber komm doch lieber ein bisschen dichter gestaffelt, also sage ich mal einmal im Jahr oder in zwei Jahren oder wir müssen vielleicht sogar jetzt schon eine Gewebeprobe entnehmen, um Sicherheit zu haben. Aber je früher, desto besser, weil wenn die Prostata erstmal dreimal so groß ist, dann ist der PSA-Wert auch schwer für die Krebsfrüherkennung zu nutzen tatsächlich.
Verständlich. Und wenn sich jetzt der Verdacht erhärtet hat, dass es tatsächlich ein Karzinom, ein Krebs ist, was passiert denn dann? Muss man immer operieren oder gibt es Medikamente?
Ja, also Prostatakrebs ist ja ein sehr vielfältiger Tumor, der lange noch nicht verstanden ist tatsächlich. Also erstmal muss man ihn diagnostizieren und das geht immer über eine Gewebeprobe. Es gibt im Prinzip keinen anderen Weg. Man muss Gewebe unter das Mikroskop legen und dann kann der Pathologe, macht nachher einen Schrieb und sagt, der wird ja öfter dann in verschiedene Positionen reingestochen, sagt er, das ist Prostatakrebs. Und kann dann anhand seines Zellbildes ungefähr einschätzen, wie aggressiv dieser Tumor ist. Mhm. Und wir haben dann einen PSA-Wert, an dem wir auch ablesen können, ist das vielleicht sehr aggressiv, ist das vielleicht schon fortgeschritten oder nicht. Und an der ganzen Konstellation müssen wir sehen, ist das was, was nur auf die Prostata beschränkt ist, ist vielleicht schon darüber hinausgewachsen. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt halt auch Patienten, die leider Gottes dann spät kommen, weil schon überall Tumor sitzt. Das wollen wir ja möglichst eben vermeiden tatsächlich. Und wenn wir jetzt aber wissen, okay, es ist ein auf die Prostata begrenzter Tumor, also es sitzt nur in der Prostata, dann gibt es die Möglichkeit, ihn aktiv zu beobachten, also gar nichts zu machen. Wenn man weiß, der Patient ist vielleicht auch schon älter oder es ist sehr, sehr langsam wachsend oder der Patient möchte aktuell das so machen, man kann ihn operieren, man kann ihn bestrahlen, immer unter der Idee, dass man heilt, auch möglichst unter Erhalt der Lebensqualität natürlich. Mhm. Und es gibt noch eine vierte Charge, das wäre die medikamentöse Therapie. Da ist seinerzeit mal der Nobelpreis für vergeben worden, dass Prostatakrebs auf Testosteron reagiert. Und wenn man Testosteron kappen würde, dann würde auch der Tumor aufhören zu wachsen. Aber der fehlt ja Testosteron im ganzen Körper und deswegen würde man das nur machen, wenn aus irgendwelchen anderen Gründen die lokalen Behandlungsformen nicht in Gang kommen, nicht in Frage.
Da drückt man denn das, die Testosteron ist doch ein Hormon, glaube genau. ich, nicht, das man selber produziert.
Ja, genau, das wird ja von den Hoden produziert.
Ja. ja.
Und das ist eigentlich so, dass es natürlich zwei Wege gibt. Man kann entweder die Hoden abschneiden, das hat man früher gemacht tatsächlich, ein für alle Mal. Da ist man heute Gott sei Dank von weg, weil wir verschiedenste medikamentöse Regime mittlerweile haben. Es gibt tatsächlich sehr moderne Medikamente mittlerweile. Aber die Idee ist immer, die körpereigene Testosteronproduktion auf Null zu setzen, so tief wie möglich. Und dann wird ein Hormonersatz sozusagen zum Beispiel über eine Spritze gegeben, der dem Körper vorgaukelt, ich habe zu viel Testosteron im Körper, ich brauche keins produzieren. Mhm. Und dann hört er auf. Platt gesagt, das ist das Gleiche wie beim Hund, wenn der gechippt wird. Das ist das Gleiche, der gleiche Wirkmechanismus.
Ja.
Na Mensch, ja. Wieder was gelernt.
Genau. Und ich aus meiner Sicht natürlich auch, weil du schon mal das Thema Entzündung angesprochen hast.
Ja.
Und wir natürlich aus der antientzündlichen Sicht ganz viel in der Ernährung gerade machen, weil die Entzündung halt im Körper ständig stattfindet und die Entzündung ist ja erstmal auch was Gutes. Wir haben immer das Gefühl, dass wir sein nur schlecht ist, aber es fördert ja erstmal den Heilungsprozess. Aber diese dauerhafte, diese Silent Inflammation, wo man sagt, okay, irgendwann entartet auch ein Gewebe durch eine dauerhafte Entzündung, das ist ja dann wahrscheinlich auch ein Blasenkrebs, wenn man sagt, okay, die entzündet möglicherweise Blasenkrebs, aber insbesondere die, oder liege ich falsch? Durch die dauerhafte...
Das wollte ich auch noch fragen, genau.
Ja. Was denn?
Also, ja, ob dieser Prostatakrebs dann unmittelbar mit einem Blasenkrebs
ist? Nee, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe tatsächlich. Und Entzündung ist natürlich tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, auch bei der Prostatavergrößerung. Deswegen bin ich gar nicht so richtig drauf eingegangen vorhin, aber es ist tatsächlich so, dass man möglicherweise durch eine Verbesserung des Lebensstils auch im Umkehrschluss zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die übergewichtigen Leute schlechter dran sind, dass man natürlich durch eine Umstellung möglicherweise das im Positiven beeinflussen kann. Also man weiß, alles, was fürs Herz gut ist, ist auch wieder platt gesagt, ist auch für die Prostata gut tatsächlich. Also den Schluss kann man schon ziehen. Und ich glaube auch, dass diese Entzündungsprozesse da eine große Rolle spielen. Ernährungsbedingt werden wir diese Entzündung, die bei Blasen, Harnblasen sozusagen zu einer Ausbildung von Tumoren führen, wahrscheinlich nicht beeinflussen können, denke ich mal, weil da geht es dann um chronische Entzündungen, die sozusagen über Monate und Jahre in der Blase gezüchtet werden aufgrund von Fremdkörpern oder, also das hat mit der Ernährung relativ wenig zu tun.
Ja. Und das, was wir viel besprochen haben, also auch ja, Ernährungsberatung generell, Dirk, aber es geht ja immer um dieses Anti-Entzündliche. Also das, was wir besprochen haben, ist häufig mehr Gemüse essen. Das ist gar nicht so leicht, das manchmal in den Alltag zu bringen, aber du hast es ja wunderbar geschafft. Verrätst du deine Tipps?
Ja, also das würde ich auch fragen. Also gerade wenn du unterwegs bist, das ist ja die größte Herausforderung. Einen Tag schaffe ich ja noch, mir ein Brot zu schmieren oder was auch immer, einen Salat mitzumachen.
Ja. Es ist wenig Brot. Ich glaube, Brot hat mir eigentlich auch ausgebildet.
Ja, ja. Also bei mir ist es auch wenig Brot.
Ja, okay, aber man kann sich ja man kann sich ja sehr viel Gemüse schneiden und meinetwegen Paprika oder Möhren oder wie auch immer. Aber waren mir früher eigentlich mehr oder weniger egal. Aber man kann oder es gibt ja diese kurzen Gurken, also ob das jetzt Zucchini sind oder ob das einfach
Snackgurken
sind oder wie ich die auch immer nennen soll. Damit kann man schon eine ganze Menge machen. Da kann man ja immer einen leckeren Dip dabei haben oder so. Oder mehr mit Käse. Jetzt für mein Leben gerne Käse. Und dann eben mehr mit Käse machen. Dann lässt man eben die Wurst, reduziert man oder lässt man ganz weg. Und schon hat man einen ziemlich guten Effekt. Mhm. Und wenn man dann mittags isst oder so, dann konzentriert man sich darauf. Oder man geht eben in den nächstgelegenen Supermarkt, wenn man so nicht tollen Salat fertig machen kann, oder das nicht möchte, dann geht man in den nächstgelegenen Supermarkt. Und ich habe gestern sowas mit Bohnen, so fertig Bohnen für 2,50 € geholt. Es war extrem lecker. Mhm. Extrem lecker angemacht und gut.
Man braucht einen anderen Blick in den Supermarkt.
Ja, das ist das Thema, ja genau. Man geht eben nicht in das letzte Regal, wo man da noch irgendwas fertig...
Sandwich.
Ja, genau. Ja. Sondern man bleibt vorne am Gemüsetresen stehen und schnappt sich da was. Und da kann man wunderbar satt werden davon.
Ja. Ja.
Und es kann dann auch lecker sein. Und ich bin wirklich jemand, der sein Leben lang gerne viel Fleisch gegessen hat. Auch immer Fisch, aber immer sehr viel Fleisch gegessen hat. Und das kann man letztendlich zum Teil drehen. Ich esse immer noch gerne Fleisch, aber das kann man sehr, sehr schön in Richtung Gemüse drehen.
Mhm.
Und was ich auch verraten darf, glaube ich, Dirk, du hast auch eine Gewohnheit geändert, dass du auf den Fahrten, weil du ja sehr viel hin und her fährst und im Auto bist, einfach das, was auf dem Beifahrersitz so rumliegt und was man zwischendurch snackt, einfach geändert hast.
Ja.
Bevor der Heißhunger kommt, weißt du, wenn du abends Feierabend hast und dann musst du noch mal eine Stunde oder mehr fahren, bis man zu Hause ist und dann erst zum Essen machen kommt, da hast du dann ja auch gesagt, Tupperdose und
genau.
Plus Dip und dann wird das
Ja, das ist die vulnerabste Stunde tatsächlich. Ja. Ne? Diese, wenn man kommt nach Hause oder ist auf dem Weg nach Hause und es ist aber noch hin bis zur nächsten Hauptmahlzeit und das letzte Essen ist lange her.
Ja, und man kommt so in die Entspannung.
Schon mal vom Kühlschrank und dann.
Genau, ne? Also ihr baut den Stress vom Alltag ab, man hat Lust, was zu essen irgendwie, man kriegt auch wieder Appetit und dann. Ja, den ersten Hunger stellen.
Ne? Und bei dem, bei dem namhaften Fastfood-Unternehmen wird man dann, ich sag mal, leicht winkend
oder lächelnd.
Wird man dann daran vorbei und
sagt, ein andermal.
Ja, genau.
Heute nicht. Genau.
Aber das müsste dann ja auch wahrscheinlich merken in so energetischen Fragen. Ne? Wenn man sich ja mittags ein Burger-Menü reingedrückt hat, dann ist man ja wahrscheinlich nicht so gut zufrieden.
Also ich bin Büromensch, nicht? Dann werde ich auch einfach müde.
Ja, ja.
Wenn man ohnehin den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt oder so, dann wird man da einfach müde. Und das merkt man dann ja letztendlich auch. Wenn nicht mal das ganze Blut in den Magen ist und so weiter, dann fehlt es eben im Kopf. Und dann, das macht das Arbeiten dann sehr, sehr mühsam.
Ja.
Muss ja eigentlich auch beim Arzt so sein.
Ja, klar.
Ja.
Das ist schrecklich.
Ja.
Und deswegen so eine leichte Kost mittags, in Anführungsstrichen, die trotzdem satt macht, ist natürlich super gut.
Mhm. Genau, das schaffst nicht so sehr über das Gemüse, sondern das, was der Dirk so nebenbei gesagt hat, ist einfach der Dip.
Ja.
Also das ist nochmal das Entscheidende.
Nüsse, Dip und sowas.
Ja, genau. Das
satt macht, ne? Ja.
Also das, was auch ein Gemüse erst lecker macht, würde ich mal sagen, weil eine Karotte pur kann lecker sein, wenn es eine gute Karotte ist, muss sie aber nicht.
Ja, genau.
Jetzt schaue ich in zwei Gesichter, die jetzt nicht mehr so die Mundwinkel hoch. Und mit dem Dip wird halt jedes Gemüse attraktiver.
Aber Dip ist ja auch die Kunst, ne? Ich meine, Dip gekauft oder selber gemacht?
Sowohl als auch.
Ja.
Du kannst dann einfach einen Kräuterquark nehmen, beispielsweise.
Ja.
Okay.
Oder irgendein Quark, irgendein Skier,
irgendwie sowas. Das ist eine gute Idee, ja.
Und da so ein, was unglaublich lecker ist, man nimmt so ein Fertigsalat, Pulver ist das nicht, ja genau, doch Pulver. Das kann man wunderbar verrühren, hat man einen richtig, richtig leckeren Dip. Und das
jetzt habe ich was gelernt.
Ich mache abends zu Hause, wenn man Gäste hat oder so.
Ja.
Einfach irgendein so Salatfix oder so, das besteht dann natürlich auch aus Salzen und so weiter, ist klar. Aber dann hat man die ganzen Kräuter da drin und das schmeckt dann mediterran oder was weiß ich was und es ist richtig lecker.
Das ist ein guter Tipp, ja.
Genau, und gegen Salz haben wir überhaupt gar nichts aus Ernährungssicht mehr und schon gar nicht, wenn wir merken, die Menschen essen viel Gemüse dazu, weil da ist der Gegenspieler zum Salz sowieso drin. Aber es ist ein Trugschluss, dass wir Salz so stark limitieren müssen, wie es uns häufig propagiert wird. Es ist schon so, dass wir den Gegenspieler immer dazu auch brauchen, das Gemüse. Nur Brot, Käse, Salz, Wurstwaren, das ist keine gute Idee. Aber sobald man den Gegenspieler auch dabei hat, das Gemüseessen, aus so, so vielfältiger Sicht ist das ja sinnvoll, dann kann man auch den Käse mit Salz oder das Brot mit
Kosalz
oder eben auch eine Kräuterfixmischung mal, wenn ansonsten das die Zwischenmahlzeit sehr gut ist.
Manchmal braucht man ja auch irgendwie Salzgefühl,
ja,
ne?
Ja.
Lust drauf, was Salziges zu essen.
Absolut. Und jeder, der sportlich unterwegs ist, muss es sowieso zu sich nehmen, weil man über den Schweiß halt einiges an Salz auch verdient. Verschiedene Salze, verschiedene Mineralstoffe, aber eben auch, auch Kochsalz, also Natrium und Chlorid. Ach, jetzt glaube ich, kommt ihr mitten rein ins Thema Essen und Ernährung und jetzt merke ich, dass hier zwei Männer vor mir sitzen, die im Beruf sehr eingespannt sind und sagen, okay, wie passt das Essen zwischendurch? Und dazu gibt es ganz viele Podcasts, die wir jetzt schon aufgenommen haben. Ich komme allmählich zum Ende dieses, weil wir merken sicherlich auch, dass jetzt eigentlich ganz viele Fragen noch aufkommen können. Jetzt nickt der Dirk. Aber ich möchte so zum Fazit kommen. Also letztlich ist es so, wenn ich dir zugehört habe, Christoph, und auch dir, Dirk, ist es die Prophylaxe oder die Früherkennung eigentlich das A und O. Und der erste Gang zum Urologen wird häufig hinausgeschoben, sollte aber nicht zu lang hinausgeschoben werden. Auch da nix. Und Dirk, du hast es ja richtig zeitig gemacht, also so wie der Fachmann das eben empfiehlt. Befürchten muss man eigentlich nichts, weil ganz viel gesprochen wird, nichts passiert, was man nicht haben möchte mit einem. Richtig?
Genau.
Ja. Und wenn dann eben was erkannt wird, dann kann man frühzeitig handeln und dann passiert nichts Blöderes, Schlimmeres. Auch das ist richtig.
Das ist absolut richtig.
Ja. Und das ist doch da wahrscheinlich auch so, wenn ich da einhaken darf, wie mit, ich sag mal, Sachen, wenn man was mit dem Herz hat oder mit dem Kreislauf hat, mit vielen anderen Sachen, dass man ab einem gewissen Alter dann sinnvollerweise zu Vorsorgeuntersuchungen geht oder wenn man Sachen mal checken lässt oder so.
Absolut, ja. Genau. Das ist ja, wie du sagst, ne? Da lässt man mal die Blutgefäße gucken, damit man da irgendwie nicht gegen die Wand läuft.
Ja.
Aber wie gesagt, unser oder mit diesem ganzen Instagram und sowas geht es ja nicht darum, dass wir Kundschaft fangen wollen, sondern wir wollen ja tatsächlich so ein bisschen vertreten, dass unser Image besser wird als Urologen, dass man eben keine Angst mehr hat vor der Blackbox, sondern weiß, okay, man kann da hingehen, sind freundliche Menschen und es wird einem nicht der Kopf abgerissen sozusagen.
Und am besten, ehrlich gesagt, finde ich euren Insta-Account-Namen, weil der heißt dein Mann gesund? Weil er nun doch vorrangig Frauen wahrscheinlich das Tool nutzen oder die.
Ist tatsächlich so.
Ja. Und ich habe mal ein tolles Buch gelesen von einem Hirnforscher, dem Gerald Hüther. Das hieß Das schwache Geschlecht der Mann. Und im Prolog hat er auch die Frauen angesprochen, weil meistens die Frauen die Bücher lesen für die Männer. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Ich möchte Fake News mit dir aus der Welt schaffen. Und zwar, wenn es um das Thema den Besuch beim Urologen oder aber auch die Hyperplasie ginge, was unser Hauptthema heute war. Wenn du zu dem einen oder dem anderen oder beiden ein Fake News aus der Welt schaffen möchtest, was wäre das?
Tue ich mich schwer mit, tatsächlich, weil so richtig dolle Fake News gibt es nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Patienten vernünftig informiert sind tatsächlich und nicht viel halbseidenes Wissen sozusagen immer gesteckt kriegen und so ist es richtig, sondern dass sie sich dann lieber vom Fachmann beraten lassen und man kann das ja. Es gibt ja hier in Deutschland überall an jeder Ecke gibt es einen Urologen, der einem weiterhelfen kann und deswegen finde ich das Thema Fake News eigentlich schwierig. Also da liegt mir jetzt nicht so richtig was auf der Zunge tatsächlich. Für mich wäre ein wichtiges Thema diese Kürbiskernnummer sozusagen. Also wenn die Leute sich Kürbiskernextrakt im großen Stil reinziehen mit einem halben Hähnchen und Pommes, dann wird es nicht weiterhelfen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein Thema, was auch in deinen Bereich fällt, dass man sagt, ich kann jetzt mein Leben nicht auf Prostataernährung umrichten, sondern wir müssen es irgendwie anders hinkriegen.
Also du kommst auf die Kürbiskerne zu sprechen, weil die dieses Image haben.
Die Prostata wird dann gut.
Ja, genau. Und nur Kürbiskerne oder Kürbiskerncreme
halt
hilft da nicht. Ja, das habe ich schon, also ich habe das früher auch mal gehört, dass die Kürbiskerne so wichtig für, also dass die Nuss oder der Kern des Mannes ist und die Mandel für die Frau. Das ist so das Pendant dazu.
Okay.
aber ja, man braucht für Gesundheit ein bisschen mehr als Kürbiskerne und Mandeln, auch wenn sie gute Lebensmittel sind. Aus dem Gespräch heute, Dirk, würdest du ein Fake News aus der Welt schaffen?
Ja, nicht aus dem Gespräch, aber ich habe in Zeitschriften, da liest man ja, ich sag mal, mehr oder weniger gut geschriebene Gesundheitstipps, habe man eben was die Hyperplasie jetzt angeht, habe ich immer vernommen, dass es immer gut ist, so Übungen zu machen, so Beckenbodenübungen. Und ich war völlig vor den Kopf gestoßen, also ja, habe ich dann auch gemacht und wir haben ganz toll gefunden, als mein Urologe mir gesagt, genau das machst du jetzt besser mal nicht, weil das nämlich letztendlich das Problem eher verstärkt, als dass es dann irgendwie helfen würde. Und habe ich auch gedacht, ja, herzlichen Dank. Und das wäre so eine Fake News.
Ja.
Das wäre Christoph Nick.
Ja, absolut. Ja, genau.
Also zwei Mediziner, die einer Meinung sind, ist ja auch gut. Ja, genau. Und dann,
genau, ja. Also wie gesagt, das ist, wie du sagst, die sogenannte Laienpresse, wo ja viele Empfehlungen ungefiltert dann kommen. Und ja, auf Instagram auch, kann ja auch jeder schreiben, was er will. Aber das ist tatsächlich so, im Fall der Prostatavergrößerung bringt das herzlich wenig tatsächlich. Sondern beim Mann schadet sicherlich nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also eine verbesserte Durchblutung und Stabilisierung der Beckenbodenmuskulatur kann ja nicht falsch sein. Aber sie wird an der Symptomatik und dem eigentlichen Zustand der Prostata überhaupt nichts verändern. Das ist nur interessant, wenn aufgrund einer Krebsoperation die Prostata im Ganzen entfernt werden muss und dann der Beckenboden eine völlig neue Anatomie bekommt und man das wieder neu erlernen muss, das alles zu erhalten. Und dann macht es Sinn.
Kräftig zu sein. Ne? Und Wünsche für die Zukunft, fällt dir das leichter, Christoph, wenn du sagst, du hättest drei Wünsche für die Zukunft rund auch um das Thema Besuch beim Urologen oder Prostata-Hyperplasie, kann auch nur ein Wunsch sein für einen bescheidenen Menschen?
Nee, genau, also ich mag alle meine Patienten gerne, die kommen. Mhm. Und ich habe eigentlich auch keinen Wunsch, wie sie sich ändern sollen. Das ist alles super. Aber ich würde mir natürlich für die Patienten wünschen, dass sie den Weg früher finden, tatsächlich zum Urologen zu gehen. Die Möglichkeit, das Angebot zu nutzen. Wir leben ja in einem Land, wo es das gibt. Anderswo ist es ein Riesenproblem mit Urologen. Und nutzt das und dann hat man vielleicht die Möglichkeit, sich ein bisschen früher unter Umständen kennenzulernen, ohne dass es irgendwo klemmt und dann kann man das begleiten.
Ich fände es klasse, wenn jetzt wieder bezogen auf die Hyperplasie, wenn es dagegen ein gut funktionierendes Medikament gäbe. Ab einem gewissen Stadium wahrscheinlich. Aber das würde mich als Patient eben sehr freuen und dass man dann letztendlich nicht mit dem Gedanken leben muss, dass man da irgendwann mal operativ was machen müsste oder so. Das wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde.
Das geht in die Forschungsinstitute, das geht direkt da, wo der Christoph auch tätig ist, an die Unikliniken. Ihr dürft forschen, ihr dürft machen. Möglicherweise werden ja Wünsche erfüllt, Dirk. Ich weiß es nicht. Ich habe heute auf jeden Fall einen Wunsch erfüllt bekommen, ein sehr, sehr schönes Gespräch mit euch beiden geführt zu haben. Als stille Maus sozusagen, die gar nicht so still war, in einem Männergespräch mit dabei gewesen zu sein, wie ich es sonst wahrscheinlich auch nicht so zu Ohren bekomme. Ich danke euch sehr, sehr, dass ihr so offen wart, sehr viel erzählt habt auch, dass man... Ich glaube sogar aus Frau, weiblicher Sicht, als Frau, aus Frauensicht, sich da reindenken kann, was eigentlich zu tun ist, um vielleicht auch den eigenen Partner oder Vater oder so an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, das machen wir, oder gar die Söhne. Also von daher, herzlichen Dank euch beiden fürs Dasein.
Ja, herzlichen Dank, dass wir hier sein wollen, oder?
Ja, sehr gerne. Ja. Ein schönes Gespräch. Ja.